Aber tatsächlich ist das, was Sie eben meinten, über die Branche hinaus, das wäre schon ganz spannend, wenn da auch ein paar mehr die FAMs kennen würden, weil sie sicherlich auch breiter einsetzbar sind mit ihrem Wissen.
Herzlich willkommen zur 8. Ausgabe von unserem Podcast Research Garage, der Podcast der Deutschen Gesellschaft für Online-Forschung. Auch heute sind wir wieder zahlreich vertreten, was die Moderatoren angeht. Herzlich willkommen von meiner Seite, Christian Düssel, mein Name. Ich arbeite bei PS in Vivo in der Marktforschung. Und ja, auch heute habe ich wieder meinen charmanten und fragewütigen Co-Moderator an meiner Seite. Hallo Flo, wie geht's dir?
Hallo Christian, ja, gut geht's. Also Florian Dress, mein Name, ich arbeite bei Norstedt und ich bin sicher, dass wir heute wieder eine extrem spannende Folge aufnehmen. Wir haben uns heute das Thema gesetzt, Nachwuchs in der Marktforschung, und da ist bei mir so direkt die Frage gekommen, man stolpert ja meistens so in die Branche rein, man hat das nicht als Berufswunsch neben Feuerwehrmann und was sind noch so typische Lokomotivführer gesagt, sondern irgendwann ist man so reingekommen in die Branche. Wie war denn da so bei dir der Weg? Wann ist dir klar geworden, dass du jetzt Marktforscher bist und dabei auch bleiben wirst?
Oh ja, das ist eine gute Frage. Ich wollte eigentlich nach dem Abi und Zivildienst und so, habe ich eigentlich mich für ein Studium im Bereich Lehramt eingeschrieben an der Universität Köln, und ja, ich wollte eigentlich Mathematik- und Sozialwissenschaftslehrer werden. Ja, ich habe dann im Bereich Sozialwissenschaften gleich Einführung in die Sozialwissenschaft und Einführung in die Methoden der empirischen Sozialforschung belegt und durfte auch gleich so ein kleines Projekt machen, Umfragen. Also ich war mir relativ sicher, dass mir das super viel Spaß macht und dass ich in den Bereich Umfrage Forschung oder Sozialforschung reingehe. Da hatte ich nicht so viel von Marktforschung zu tun. So, dann das mit Mathe, das gestaltete sich dann auch ein bisschen schwierig. Mich tatsächlich dann umentschieden habe nach einem Semester und habe dann mich in die Geisteswissenschaften vertieft, um tatsächlich wirklich was zu machen mit Umfrageforschung, würde ich jetzt mal sagen. Und dann irgendwann kam halt klar, okay, geht eher in die kommerzielle als in die akademische Richtung. Und ja, so war das bei mir. Und bei dir, wie bist du reingekommen?
Ja, eigentlich auch eher so zufällig, ne? Also ich habe nach meinem Zivildienst beschlossen, dass ich Soziologie studiere, und hatte eigentlich gar kein Berufsziel damit, wie das, glaube ich, kein einziger Soziologe hat. irgendwann nach dem Vordiplom habe ich einen Studentenjob gesucht und bin dann in einem kleinen Institut gelandet und habe festgestellt, dass mir das total Spaß macht und ich dort auch ganz viele Sachen lerne, die sich gut mit meinem Studium überschneiden, und dann war es irgendwie um mich geschehen. Also das, dann bin ich dabei geblieben. Ich meine, warum sollte man was anderes suchen, wenn man das gefunden hat, was einem Spaß macht?
Total. Ja. Ich glaube nicht, dass es ganz vielen so geht, ne? Dass es jetzt nicht unbedingt den Berufswunsch Marktforscher gibt. Also denke ich vielleicht bei manchen, aber dass es tatsächlich dann für die meisten da darum geht zu sagen, ja okay, ich habe mich jetzt interessensgeleitet entschieden für ein Studium und nicht irgendwie vom Berufsbild leiten lassen. Ne? Ja, da sind wir wahrscheinlich Vertreter unserer Kohorten.
Ja, aber heute haben wir ein ganz anderes Publikum zu besprechen, nämlich diejenigen, die wirklich Marktforscher werden wollen, nämlich sich ausbilden lassen wollen zum Marktforscher. Yeah. Und da haben wir einen spannenden Gast. Vielleicht müssen wir dazu sagen, im Vorfeld, der Gast ist uns per Telefon zugeschaltet. Das heißt, es kann vielleicht in der Tonqualität nicht so optimal sein wie normalerweise. Aber wir hoffen, dass alles gut verständlich ist, und die Themen, die wir auf der Agenda haben, die sind spannend, ne?
Total, da würde ich euch eben empfehlen, einfach nicht von vielleicht hier einem Rauschen da und einem Rauschen hier sich ablenken zu lassen oder sogar dazu zu verleiten zu lassen, jetzt das Ganze aufzuhören. Ich glaube, es wird super spannend, weil, wie gesagt, super spannender Gast. Wir freuen uns sehr. Sie ist Evaluationsbeauftragte und Bildungsgangsprecherin für die Fachangestellten für Markt- und Sozialforschung, und zwar bei der Beruflichen Schule für Medien und Kommunikation in Hamburg. Herzlich willkommen, Frau Claudia Schreier.
Ja, guten Morgen. Ich freue mich auch, hier dabei zu sein. Ist auch eine aufregende Situation. Ich habe noch nie bei einem Podcast mitgemacht. Finde ich spannend, dass Sie das machen in dieser Marktforschungsbranche. Klasse.
Ja, toll. Da freuen wir uns auch schon auf das Gespräch. Frau Schreier, wir wollen ja heute so ein bisschen über das Thema Ausbildung, Nachwuchs im Bereich Marktforschung sprechen. Und Sie sind da natürlich eine der Expertinnen, die da uns super Rede und Antwort stellen kann. Der Beruf Fachangestellte für Markt- und Sozialforschung, die FAMS, das gibt es ja jetzt schon seit einigen Jahren. Aber was ist das eigentlich genau? Können Sie das mal kurz beschreiben?
Was das genau ist, erstmal ist es eine Ausbildung. Das heißt, das sind Personen, die sowohl im Institut als auch in der Berufsschule ausgebildet werden. In der Berufsschule in Blöcken bei uns. Also es gibt 6 Standorte. Neben Hamburg gibt es auch noch Frankfurt, Berlin, Nürnberg und Köln. Mhm. Und in der Regel sind die in 2,5 Jahren in der Ausbildung und werden wirklich maßgeschneidert für die Marktforschung ausgebildet, Markt- und Sozialforschung ausgebildet.
Mhm. Und,
und die Schülerklientel vielleicht noch, ja, sind sowohl Schüler, die direkt von der Schule kommen, es sind Studienabbrecher, sind aber auch Schüler dabei oder Auszubildende dabei, die schon Studium in der Tasche haben, sogar ein Master. Aber selbst die sagen, das ist für uns total wertvoll, weil wir hier jetzt wirklich Praxis in Bezug mit Theorie bekommen und es passt einfach noch.
Ja. Ah, okay, also ganz unterschiedliche Profile eigentlich und auch unterschiedliche Kenntnisstände hinsichtlich Marktforschung. Ist das richtig? Genau. Und ist das ja. Wie sieht das dann aus? Führt das dann vielleicht, also ist der, wenn der Wissensstand unterschiedlich ist, gibt es da irgendwie dann auch, vielleicht sind manche Sachen schon langweilig für einen, für anderen super interessant. Es ist ja auch so ein bisschen soziodemografisch dann eine gute Mischung, oder? Wie kann man sich das vorstellen?
Also es funktioniert ehrlich gesagt wirklich gut, weil jeder bringt unterschiedliche Stärken und Schwächen mit. Dann ist es ja auch so, dass sie auch in ihren Instituten sind und da auch viel mitkriegen, ausbildungsmäßig, sodass. Und als Berufsschule, wir können das natürlich auch individuell und differenziert an die Schüler herangehen, sodass jeder irgendwie auch gefordert wird. Ne? Mhm. Und bisher würde ich sagen, sind die jetzt alle so FAMS geworden sind, die haben gute Positionen in den Instituten. Bei uns in Hamburg würde ich mal so sagen, 60% bleiben auch wirklich. Manche machen auch nochmal, satteln dann doch nochmal mit dem Studium auf und gehen noch etwas weiter, kommen durchaus auch in die Institute zurück. Also ich denke, die haben ganz spannende und tolle Perspektiven. Mhm. Und wir in Hamburg haben auch eine interessante Mischung an Instituten, finde ich. Es ist wirklich die Bandbreite in Hamburg. Wir haben aber auch ein paar Schüler aus Bielefeld und aus Hannover und Bremen ist auch mit dabei. Ja. Und haben sowohl Großinstitute, kleine Institute, auch mal nur einen Felddienstleister. Wir haben betriebliche Marktforscher dabei. Mhm. Ja, es ist wirklich die bunte Mischung.
Ja, und der Bedarf, als das damals entstanden ist, ich meine, es gibt es ja jetzt schon ein paar Jahre, aber es ist ja jetzt auch noch nichts, was jetzt irgendwie so lange gibt, wie es die Branche gibt. Was für einen Bedarf gab es damals oder wie ist das eigentlich entstanden? Was für eine Lücke sollte dieser Ausbildungsberuf schließen?
Das wäre jetzt natürlich spannend, auch tatsächlich eher die Institute und die betriebliche Marktforschung, ja, zu fragen. Ich denke mir, das war ja nun vorher ein sehr durchakademisierter Beruf und man merkt ja doch an einigen Stellen, ich komme selbst auch aus der Marktforschung, ich war mal bei Emnet und bei Ipsos und auch bei der Bauer Media Group und da waren alles Akademiker, aber für gewisse Dinge ist es auch nicht unbedingt notwendig, Akademiker zu haben. Und es gibt auch sehr gute Nicht-Akademiker, die wunderbar Dinge produzieren können, erstellen können im Bereich der Marktforschung. Ich könnte mir schon vorstellen, wenn es dann so in Richtung Sozialforschung geht, wo vielleicht auch ein Titel wichtig ist, ein Doktortitel oder so, da hat das dann auch so seine Grenzen, da braucht man dann doch noch ein Studium, aber für viele Bereiche können die FAMS wunderbar mitwirken. Und wir behaupten sich da auch echt gut, würde ich sagen. Und sind auch gern gesehen, also die Ausbildung, bietet, glaube ich, ein gutes Rundum-Paket, dass sie sehr gut dann in der Branche tätig werden können. Ich wollte nur sagen, dass wir ziemlich praxisnah arbeiten, soweit es geht. Wir in Hamburg, wir haben Tools, die auch in der Branche genutzt werden. Wir nutzen SPSS, Wir kriegen aber auch immer mal, wir können jetzt auch Quantilog gerade nutzen. Wir haben Gruppendiskussionsraum mit Einwegspiegel, mit sämtlicher Technik. Wir haben tolle Ausbildungsbetriebe, die uns auch super unterstützen, wenn da irgendwie mal was ist, was weiß ich, wir wollen mal zum Thema Testmarkt in der Schule wirklich aktuell was hören, dann ist da immer jemand, der sagt, komm zu uns oder wir kommen in die Schule und machen mal einen Praxisvortrag. Oder wir haben im vierten Block bei uns in Hamburg eine Kooperationsstudie mit Ipsos, wo wir gemeinsam mit den Schülern und uns ein Thema überlegen, was presserelevant ist, wo wir bevölkerungsrepräsentativ eine Studie mit den Schülern und aber auch Ipsos durchführen. Und das sind einfach tolle Sachen, die auch echt Spaß machen, die uns Lehrern Spaß machen, aber auch den Schülern Spaß machen. Und ich glaube auch den Praktikern durchaus, die da so mit involviert sind.
Mhm. Ja, spannend, sehr weit, weit gefächert.
Ich würde gerne nochmal zurückkommen auf die Ausbildungsbetriebe. Kommen die alle aus der Marktforschung, also Sie haben schon gesagt, es gibt auch Felddienstleister dabei, die jetzt praktisch den Bereich der Interpretation und Empfehlungen nicht abdecken. Aber gibt es auch andere Bereiche, die praktisch ausbilden, wie Ämter, akademische Einrichtungen, oder ist es wirklich ausschließlich Marktforschung?
Also bei uns ist es jetzt, ich sage jetzt mal leider so, dass zum Beispiel das Statistische Landesamt noch nicht ausbildet. An anderen Standorten sieht das aber anders aus. Ich weiß von Köln, dass sie da jetzt doch einige haben, wo auch die aus dem Statistischen Landesamt kommen, Frankfurt genauso. Das würden wir auch ganz gut finden. Ansonsten ja, sind es Auszubildende, die aus nur rein qualitativer Forschung kommen, aus dem Full-Service-Institut, weniger aus der betrieblichen Marktforschung, also wenige, nicht weniger, sondern weniger Azubis. Ja, klein, groß, es ist so alles dabei aus der Branche, würde ich mal sagen. Aber branchenfremd hatten wir jetzt noch nicht.
Wäre es dann auch so, dass dann der insgesamt ein doch recht guter Fit auch auf die Branche ist, also dass man die ganze Ausbildung auf die Branche ausgerichtet hat, oder ist die rein von der Ausrichtung her, wenn es die in anderen Standorten wie Frankfurt oder Köln auch aus Ämtern kommen, ist die Ausbildung auch ein bisschen breiter von der Perspektive her ausgelegt?
Also wir sagen das auch den Schülern immer und so ist es auch laut Ausbildungsordnung und so, dass wir für die Branche ausbilden. Das heißt, wenn es jetzt einen Betrieb gibt, der wirklich nur qualitativ arbeitet, dann können die auf jeden Fall ausbilden, weil wir in der Schule ja das breite Spektrum mitbilden. Und dann ist es auch so, dass man auch mal, das passiert in Hamburg bei uns auch durchaus, wenn Schüler sagen, oh, ich würde doch gerne auch nochmal den Schulservice-Institut kennenlernen, dass dann auch innerhalb der Betriebe manchmal so kleine Tausche stattfinden. Dass jemand, der bei Grüner und Jahr ausgebildet wird, dann vielleicht auch mal 3 Wochen zu etwas kommt und umgekehrt. Das ist aber dann immer so eine Sache, die entsteht im Laufe der Ausbildung. Und da müssen natürlich die Ausbilder dann miteinander sprechen. Das ist jetzt nicht von uns vorgegeben, aber das kann man ja machen.
Ja.
Aber sonst decken wir als Schule alles ab. Wir machen quantitative Forschung, qualitative Forschung. Wir gucken in bestimmte Forschungsbereiche. Das Instrumentarium, das hat natürlich immer so seine Grenzen. Wenn es dann zu sehr akademisch wird, dann ist bei uns die Grenze. Also wir machen schon multivariate Verfahren, aber wir gehen dann nicht mathematisch jetzt unendlich in die Tiefe. Ja. Das können die an der Uni dann machen, zum Beispiel.
Ja klar, da muss man sich ja auch abgrenzen und im Grunde auch sozusagen das Berufsbild oder auch die Qualifikation, glaube ich, oder sagen wir mal so, zumindest die Motivation der Schüler, die sich da für diesen Ausbildungsberuf dann entscheiden, berücksichtigen, ne? Das glaube ich schon, um da halt nicht sozusagen eine akademische Leitausbildung zu machen, ne? Sodass quasi das Praktische auch im Vordergrund steht. Ne? Mich würde nochmal interessieren, wie sozusagen so die Verzahnung ist zwischen den Ausbildungsinhalten, die die Schule liefert, und den Ausbildungsinhalten, die Betriebe liefern. Sie hatten ja schon gesagt, das ist verzahnt und das ist auch einigermaßen flexibel. Aber wie war das mal geplant und hat sich das tatsächlich auch so umsetzen lassen vielmehr?
Also ich habe jetzt ja erstmal, ich kann jetzt für Hamburg vor allem sprechen.
Klar.
Und wir unterrichten im Block, die Schüler haben, wir haben unsere Inhalte auf 2,5 Jahre ausgerichtet, weil die meisten haben einfach ein Abi. Das ist ganz selten, dass jemand mit Realschulabschluss dabei ist, obwohl das auch geht. Also 2,5 Jahre und das sind 5 Unterrichtsblöcke. Und dazwischen sind immer längere Phasen, wo die in ihren Betrieben sind. Und die Betriebe haben eine Ausbildungsordnung, wo genau steht, was abgedeckt werden sollte. Und die Schulen haben einen Rahmenlehrplan. Und jetzt in Hamburg ist das schon so, dass die Betriebe wissen, im ersten Block machen die erstmal die ganzen Grundlagen mit dem Überblick über sämtliche Methoden, Datenschutz und so weiter. Im zweiten Block geht mit Stichprobentheorie weiter und qualitativer Forschung bei meiner Teampartnerin. Und da habe ich schon sehr das Gefühl, dass die Betriebe wissen, da läuft dann Stichprobentheorie, ich sehe mal zu, dass die ein bisschen in den Feldbereich kommen und so. Also sie wissen ja, wie wir das alles thematisch angeordnet haben, dass sie dann das ein Stück weit auch so berücksichtigen für ihre betriebliche Zeit. Ja, aber sonst sehen die Betriebe, die Ausbilder natürlich an ihrem Ausbildungsrahmenplan, was insgesamt alles so abgebildet werden sollte. Aber manchmal irritiert das vielleicht auch Ausbilder, weil sie sagen, das machen wir ja eigentlich alles gar nicht. Dann können wir als Schule immer sagen, aber wir machen das. Ne, also, ja. Aber man kann sich tatsächlich, diese ganzen Pläne, die gibt es, ich glaube auch der ADM stellt sie zur Verfügung. Wir als Schule haben die auch auf unserer Website. Wenn einen das interessiert, muss man nur auf die Website gehen und dann kann man sich diese Inhalte anschauen.
Also das würde mich jetzt auch gerade interessieren, wenn man jetzt sagt, man kommt aus einem Institut, das bestimmte Schwerpunkte gesetzt hat und man deckt gar nicht alles ab, was im Ausbildungsplan vorgesehen ist. Und dann ist ja praktisch jede Klasse aufs Neue, hat Schülerinnen, die einen ganz unterschiedlichen Hintergrund mitbringen. Muss man sich da als Lehrkraft immer neu drauf einstellen, was man jetzt in der Schule abdecken muss und was in den Betrieben abgedeckt werden kann? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Für uns ist das wirklich ein feststehendes Programm, was aber insofern angepasst wird, dass wir immer gucken, sind wir aktuell, muss was inhaltlich neu rein, wie DSGVO zum Beispiel oder was weiß ich, agiles Projektmanagement. Das sind alles das, was die Branche bewegt. Da versuchen wir natürlich auch, das mit reinzunehmen. Ich kann natürlich immer grob skizzieren, was wir eigentlich so machen, schwerpunktmäßig. Ich weiß nicht, ob Sie das interessieren würde. So.
Ja, auf jeden Fall, natürlich, dass man mal so einen Überblick kriegt, was wird überhaupt gelehrt und was lernen die da. Ich glaube, das ist für viele interessant. Also auch für die, die es natürlich schon machen, die vielleicht nicht, aber ja, es geht ja um den Nachwuchs, ne? Was lernen die eigentlich? Genau.
Also, wie gesagt, 5 Blöcke und die haben mich und meine Kollegin mit 20 Stunden in der Woche, wo es wirklich um die Kernthemen der Marktforschung geht. Sie haben drumherum aber auch noch Englisch, Wirtschaftslehre und Politik. Sie lernen auch ein Video, einen Film zu produzieren, also einen Marktforschungsfilm zu produzieren bei einem Kollegen. Also es gibt auch noch Fächer ergänzend, die so allgemeinbildend sind und 20 Stunden aber wirklich ganz fokussiert auf alles, was mit Marktforschung zu tun hat. Okay. Und da ist es halt so, dass, und das machen ich und meine Kollegin Frau Stut. Und im ersten Block schaffen wir erstmal, der dauert 6-7 Wochen, da schaffen wir erstmal Grundlagen, wo es um Marketing als solches geht, aber eben auch die ganzen Markt- und Sozialforschungsarten, Methoden, alles erstmal so, dass sie auch das verstehen, was da passiert, wenn sie wieder in den Instituten sind. Und Datenschutz wird auch schon mal thematisiert, die Richtlinien, der ADM, die Verbände und so weiter. Und das ist schon recht viel. Und dann im zweiten Block geht es dann los, wirklich in die Vertiefung. Da starte ich dann mit dem großen Bereich Stichprobentheorie, sämtliche Auswahlverfahren. Meine Kollegin mit ihrem Standbein fängt schon mal an mit der qualitativen Forschung, die wir im ersten Block erstmal nur skizziert haben sozusagen. Und da werden dann auch wirklich Gruppendiskussionen durchgeführt. Sie macht schon eine Moderationsschulung. richtig nach real, wirklich ganz real sind in Gruppendiskussionen, aber bei uns in der Schule ganz stark. Dann sind sie wieder im Betrieb, kommt der dritte Block. Im dritten Block mache ich mit denen Auswertungen. Sie arbeiten mit SPSS, müssen viel rechnen, auch ein bisschen Multivariat, auch für sowas wie eine Treiberanalyse, eine Promoter Score, also was es so für Tools gibt, gucken wir uns auch schon mal an, soweit wir es schaffen. Meistens machen wir auch noch eine Studienreise in den Block nach München für Research und Results. Meine Kollegin vertieft in der Phase die ganzen Methoden, Beobachtung, Experiment, Panel, was es da alles so gibt. Dann gehen wieder in ihre Institute und dann kommt unser vierter Block und das ist dann der erste richtig große Praxisblock. Da findet eine Kooperationsstudie mit Ipsos statt, wo die Schüler selbst sich ein PR-taugliches Thema überlegen. Beim letzten Mal ging es um Mikroplastik und wo eine bevölkerungsrepräsentative Studie stattfindet. Und in diesem Projekt lernen eigentlich alle Schüler einmal so einen kompletten Durchlauf. Wir machen alles zusammen. Es gibt Teams dann, die federführend für die Auswertung zuständig sind, für die Fragebogenentwicklung zuständig sind, für die Präsentation zuständig, aber letztendlich durchlaufen das alle gemeinsam. Und das ist auch so ein bisschen Vortraining für das Abschlussprojekt, wo sie alles alleine machen müssen. Wir als Lehrer geben parallel sehr viel Input zur Fragebogenentwicklung, zur Auswertung nochmal, zum Codieren. Und natürlich auch zur Präsentationserstellung. Und die Schüler präsentieren dann auch diese Studie. Es werden auch Pressemitteilungen geschrieben. Dazu kriegen sie auch Input. Was heißt das eigentlich, Pressemitteilung in der Marktforschung? Wofür ist das sinnvoll? Und dann haben wir unsere erste große Präsentation. Wir haben an der Schule eine große Halle, wo wir auch gut Personen einladen können und die müssen wirklich vor großer Leinwand mit Mikro und allem dann ihre Studie präsentieren. Und da sind dann auch die Ausbilder natürlich. Und dann im fünften Block sind sie so weit, dass sie selber Kunden akquirieren und selber von Anfang bis zum Schluss eine Studie durchführen. Bestehen dann wieder kleine Teams, wo möglichst die Konstellationen sind, dass sie jeweils aus verschiedenen Instituten kommen, weil sich das gegenseitig auch nochmal recht bereichert, so, wo man vielleicht auch ein bisschen was von den Instituten mit nutzen kann, wie Tablets oder eine Software, wie auch immer. Zum Beispiel hatten wir im letzten Jahr das Miniaturwunderland auch ja als Kunden. Die Gruppe hat ja auch einen Preis bekommen, den Best of Fun. Dieses Jahr ist Wildpark Schwarze Berge dabei, der ADF oder, ach, wir hatten schon viele tolle Kunden, die sich da zur Verfügung gestellt haben für die Schüler.
Und wenn Sie sagen, die akquirieren das?
Ja, die erstellen dann auch richtig Akquisemappen, gehen raus, wir beraten, wir Lehrer, also wir sind sehr im Austausch mit den Schülern und beraten die in jeder Phase und da lernen die natürlich unglaublich viel durch. Also man sieht auch so richtig, wie die Schüler ab dem vierten Block so wachsen. Die werden nochmal so andere Persönlichkeiten in der Phase. Und nach dem fünften Block findet dann, bei uns heißt das Fantastisch, eine große Abschlusspräsentation statt, wo auch die Betriebe da sind, ehemalige da sind. Das ist in der nächsten Woche, am 30. bei uns in Hamburg. Und da werden die ganzen Abschlussprojekte vorgestellt. Und das ist dann so der krönende Abschluss. Und im November geht es um die Prüfung. Und zwischendrin sind die immer in den Instituten, haben unglaublich viel zu tun und machen schon ganz schön verantwortungsvolle Aufgaben, finde ich.
Ist ja eine richtig umfassende Ausbildung. Also wenn ich jetzt dran denke, ich habe was klassisch Sozialwissenschaftliches studiert und bin dann eigentlich ohne diesen umfassenden Überblick in die Branche reingestolpert und habe dann mehr oder weniger durch die Praxis alles so nach und nach systematisch irgendwie mehr arbeiten müssen. Also insofern finde ich das sehr, sehr spannend und auch hilfreich, wenn man das irgendwie mal ganz systematisch alles vermittelt bekommt und auch das ganze, das große Bild sieht. Und es ist vielleicht dann auch egal, ob man in dem eigenen Betrieb bestimmte Sachen nicht praktisch nachvollziehen kann, weil sich der Ausbildungsbetrieb auf andere Sachen spezialisiert hat. Aber zumindest mal das ganze Bild zu sehen, das hat einen großen Mehrwert. Ich habe eine kleine Nachfrage zu den Klassenstärken. Wie groß sind denn die ungefähr, dass man sich das vorstellen kann? Findet da dann eher Projektarbeit statt oder Gruppenarbeit oder ist das zu groß? Wie läuft das dann in so einer Klasse ab?
Ja, da sprechen wir jetzt gerade auch einen Knackpunkt an. Also die Klassenstärken sind unterschiedlich. Also es fing mal eine Ziel an, dann gab es auch mal eine Klasse, die geringer war. Also Ziel, da meine ich mit über 20. Mhm. Dann gab es mal eine kleine Klasse, da waren 10 drin. Dann hatte es sich so eingependelt auf 18, 17, auch mal 15. Jetzt hatten wir einen Jahrgang mit 10 Schülern. Mhm. Dann mal wieder 14, 15. Und jetzt durch Corona haben wir ganz, ganz wenig Anmeldungen. Und überhaupt haben wir so in den letzten 2 Jahren das Gefühl, geht da was zurück und warum? Was ist los in der Branche? Weil an sich sind die Fans gern gesehen, die haben eine gute Ausbildung. Mhm. Und da wissen wir gerade nicht so genau, was ist los. Jetzt ist natürlich Corona gerade und wir haben zurzeit nur 3 Anmeldungen. Es können immer noch Schüler angemeldet werden. Im Dezember startet die Schule. Mhm. Aber ich weiß von den Betrieben, dass einige in Kurzarbeit sind. Auch von den großen Betrieben, die auch sagen, wir haben da jetzt gerade gar keinen, der die wirklich betreuen könnte. Von daher ist als Schule jetzt für uns das auch gerade eine Ausnahmesituation. Und die Schüler, die kommen, die werden normal geschult. Und jetzt vom Methodischen, ich gehe jetzt mal so von der Normalsituation aus. Selbst wenn wir da 12 Schüler sitzen haben, wir haben natürlich Phasen, wo der Lehrer vorne steht und erzählt und klassisch Input gibt und das auch mal so eine Frontalphase ist. Mhm. Aber ganz viel läuft natürlich auch in Teams, in Gruppen oder phasenweise in Gruppen und man bespricht wieder alles gemeinsam. Also es ist eine Mixtur methodisch tatsächlich. Und ich denke, dass das auch für die Schüler ganz angenehm ist. Die freuen sich dann auch mal, wenn der Lehrer vor oder die Lehrerin vorne steht und einfach mal was erzählt und man dann wieder in seine Teams geht und weiterarbeitet. Also jetzt gerade in den Projekten ganz viel Teamarbeit. Und jetzt gerade im letzten Projekt, trotzdem macht das so viel. Naja, es ist sehr viel Arbeit tatsächlich auch, aber es ist die auch ganz toll, einfach mal alles reinigen zu können und endlich alles anwenden zu können und nicht so viel Vorgaben zu kriegen.
Ja, ich kann mir vorstellen, dass das eine schwere Situation ist, gerade mit den Anmeldezahlen. Und ich glaube auch, dass Ihre Interpretation die richtige ist. Ich meine, wenn es insgesamt ein bisschen schwieriger wird und man vielleicht auch den Fokus erstmal auf die Ressourcen hat, die man eh hat, ohne dass man sagt, so okay, wir bilden jetzt aus und wir wollen das jetzt machen, weitermachen. Also ist natürlich schade, weil es gerade natürlich der Nachwuchs, der muss ja weiter ausgebildet werden und der soll ja auch weiter zur Schule gehen und sozusagen in diesem dualen System, wie Sie es beschrieben haben, dann ausgebildet werden. Ne? Und das ist aber so, dass Sie sich ja über die Akquise der Schüler, das ist ja Betriebssache, oder? Das habe ich doch richtig verstanden, oder? Also die requirieren das und dann gehen die halt auch zur Schule. Also die schreiben aus und dann gehen die auch zur Schule. Ne? Das ist ja so. Also ja, Sie akquirieren ja keine Schüler, oder?
Nein, aber wir probieren natürlich schon einiges und haben natürlich auch so im Hinblick der Betriebe, weil wir zwischendurch auch das Gefühl hatten, dass auch nicht alle Betriebe wissen, dass man ausbilden kann. Auch von den betrieblichen Marktforschern, da könnte viel mehr gemacht werden. Also es gibt immer noch eine Menge Betriebe, die auch ausbilden könnten und vielleicht nicht genau erahnen, was sie, ja, wie viel Positives das auch mitbringt.
Ja.
Und andererseits haben, glaube ich, viele Schüler ein falsches Bild immer noch von der Branche. Und in den Schulen, also in den allgemeinbildenden Schulen, wird dieser Beruf ja auch nicht gerade thematisiert. Und da wäre es bestimmt schön, wenn Betriebe auch mal mit Schulen Kontakt hätten oder bei einer Messe dabei wären. Also es ist natürlich spannender, wenn ein Betrieb da steht und erzählt, was sie Tolles machen, als dass wir als Schule da stehen.
Mm, das ja, ist klar.
Eher weniger interessant. Ne? Aber wenn...
Mm. Ja. Ja, ja, das ist auch gerade die Frage, weil wir jetzt sehr stark über Institute und auch statistische Landesämter geredet haben oder so. Gibt es denn überhaupt Betriebe oder gab es Betriebe, die also typische CMI-Abteilung, die auch FAMSA ausbilden?
Ja, Grune und Jahr zum Beispiel in Hamburg bildet aus.
Mhm.
Die bilden auch schon regelmäßig aus.
Ja, ja.
Sennheiser hat auch ausgebildet.
Stimmt.
Also es gibt noch ein paar mehr größere Firmen, die Marktforschungsabteilungen haben, die durchaus ausbilden könnten.
Mhm. Welche Voraussetzungen braucht man denn als Betrieb, um ausbilden zu dürfen? Vielleicht so als Werbeblock für die Institute, die jetzt zuhören, dass sie sich das mal überlegen.
Also erstmal können alle Betriebe, auch die eine betriebliche Marktforschung haben, ausbilden, in jedem Fall. Es müsste dann jemanden geben, der als Ausbilder auch tätig ist. Und da muss man im Laufe der Zeit, das muss man auch gar nicht sofort haben, das kann man im Laufe der Zeit auch machen, eine Prüfung ablegen bei der Handelskammer.
Mhm.
Und ja, das ist alles. Die ist auch leistbar. Ich meine, ich habe sie ja selbst nicht. Ich weiß es nicht, aber in anderen Betrieben, da gibt es ja jemanden, der diese Prüfung mal gemacht hat. Aber wie gesagt, man muss die nicht sofort haben. Die kann man im Laufe der Zeit ablegen.
Ja, also es ist keine Voraussetzung für das Starten der Ausbildung, aber irgendwann vor dem Abschluss muss man sich ein Zertifikat zeigen, dass man auch wirklich ausbilden darf. Ja, okay.
Ja. Also es ist ganz nett, weil jetzt schon so die ein oder andere Schülerin mal gesagt hat, ja, und wenn ich im Institut bin, ich werde dann auch Ausbilderin. Ich habe dann total Lust zu.
Haben Sie Feedback aus den Instituten, die ausbilden, aus den Ausbildungsbetrieben, wie leicht es ist, Auszubildende zu bekommen? Gibt es da mehr Ausbildungsplätze als Auszubildende oder überwiegt da doch die Anzahl der Bewerber für Ausbildungsplätze?
Also ich habe das Gefühl, dass es nicht so leicht ist. Es gibt zum einen Institute, die auch mehr als einen Auszubildenden zu uns in die Ausbildung schicken, wo wir in der Klasse immer ein, zwei oder sogar mal drei Personen sitzen haben. Das sind aber auch durchaus Institute, die mal auf einer Messe vertreten sind oder die wirklich auch ein bisschen ambitionierter sind, vielleicht auch mal einen Azubi ein paar Tage bei sich arbeiten lassen, um mal zu gucken, wie sind die eigentlich, wo passen die wirklich rein. Und es gibt aber auch Institute, auch dieses Jahr, die mir mitgeteilt haben, dass sie niemanden gefunden haben, dass da keiner war, der den Erwartungen entsprach. Und gut, da sagen wir Lehrer jetzt auch oder gerade so die FAMS-Lehrer auch von den anderen Standorten, ach, vielleicht sollte man auch mal die Erwartungen so ein bisschen runterschrauben und sich die auch erstmal entwickeln lassen.
Ja.
Ja, aber es ist mit Sicherheit wie in vielen anderen Branchen auch, das ist ja ein generelles Problem, schwerer Auszubildende zu finden. Ja.
Mhm.
Und die FAMS, da muss man auch, denke ich mal, an die Unis gehen, weil es gibt so viele abgebrochene oder Studienabbrecher, die echt ein interessantes Klientel sind für diese Ausbildung. Also all die, die ihr Studium abgebrochen haben und in die Ausbildung gegangen sind, die haben sich so toll entwickelt und die sind auch alle wirklich gerne in ihren Betrieben und wissen dann auch, da habe ich richtig Lust zu, das ist genau das Richtige, ein Studium passte einfach nicht aus dem
Interesse.
Und das könnte ich auch noch so mitgeben, dass ja, das eben auch spannend ist, sich mal die Studienabbrecher anzuschauen.
Ja, das macht für mich auch voll Sinn. Ich meine, wenn jemand zum Studium geht und irgendwie merkt, dass aus unterschiedlichen Gründen, okay, das ist nicht meins, dass die Person dann in eine Ausbildung, die aber thematisch eventuell ja auch schon viel pragmatischer ist als ein Studium und viel mehr hands-on, dass die Person sich da viel besser aufgehoben fühlt. Ne? Das macht für mich voll Sinn. Aber wer wäre denn dafür eigentlich sozusagen wer müsste sich darum kümmern, jetzt so organisatorisch? Wer ist das? Ist das die Standesorganisation oder ich habe jetzt stell mir die Frage auch selber, weil ich gar nicht weiß, wer sozusagen da mal so im Prinzip die Initiative ergreifen müsste. Wer wäre denn dann?
Da müssten die Verbände vielleicht das nochmal wieder als Thema haben und gemeinsam mit den Instituten gucken, wie geht man das an. Verbände machen auch einiges, aber es reicht noch nicht. Und jetzt ist aber natürlich auch Corona dazu gekommen, das muss man auch sagen. Nicht?
Ja.
Aber ich denke, die Betriebe könnten noch mehr machen. Also, ja.
Hm. Ja. Wenn man nochmal den Werbeblock ein bisschen weiter macht, also Werbeblock in Anführungsstrichen. Sie hatten ja schon so ein bisschen erzählt, wie weit die Range eigentlich geht von den unterschiedlichen faktischen Anforderungen. Ne? Ja, okay, Sie haben viel Abiturienten, aber Realschulabschluss würde ja auch gehen. Sie haben einige Studienabbrecherinnen und Abbrecher. Gehen wir mal zu sowas, für wen ist denn das was so hinsichtlich Interessen, hinsichtlich Neigung, hinsichtlich auch vielleicht so Fables, die man hat. Also was muss man noch mitbringen, außer jetzt einen formalen Abschluss, um sich da wohlzufühlen, Ihrer Erfahrung nach?
Man muss Interesse an neuen Dingen haben. Man sollte schon auch zahlenaffin sein. Eine gewisse Kreativität mitbringen und neugierig sein. Neugierig auf Menschen sein. Weil damit hat man ja zu tun. Ne? Man befragt ja Menschen, man guckt sich Informationen an und macht daraus, verdichtet das. Lust auch haben, etwas zu strukturieren. Von daher eine gewisse Affinität an Zahlen ist bestimmt gut. Aber man muss deshalb nicht einen Leistungskurs Mathe gehabt haben, überhaupt nicht. Weil wir haben ja auch den großen Part der qualitativen Forschung. Und Lust an neuen Themen auch, neugierig sein. Ja, ich hoffe, das bildet das ganz gut ab.
Ja, auf jeden Fall. Also es ist ja auch, kann man ja auch sagen, nach mehreren Jahrzehnten, dass das immer noch das ist, was bleibt, ne? Dass man das immer noch sein muss und sein sollte und dass das ja auch so viel Spaß bringt in dem Job, in dem wir sind, ne? Auf jeden Fall.
Was ich ganz viele sagen auch, man ist immer so am Puls der Zeit, dadurch, dass man ja auch neue Dinge beforscht. Das hat auch einen Reiz. Ne?
Ja.
Was ich ganz spannend finde, wir bei uns im Betrieb, wir haben ja in der Vergangenheit auch ausgebildet, und die Kollegen von mir, die diese Ausbildung gemacht haben, mir haben immer erzählt, dass sie total gute Netzwerke in der Berufsschule geknüpft haben, weil sie da plötzlich auch mit anderen Betrieben irgendwie in Kontakt gekommen sind. Und es ist manchmal echt erstaunlich, wie gut die letztlich vernetzt werden. Also ganz unabhängig von dem, dass man sich natürlich auch auf Messen, auf irgendwelchen Branchenevents vernetzen kann. Aber da hat die Berufsschule, glaube ich, auch für die nochmal so einen Karriereboost irgendwie hingelegt, weil die einfach dann ganz viele Leute kennen. Wie sehen Sie das von der Ausbildung her? Was gibt die noch so mit, was man sich vielleicht als Akademiker, der in die Branche einsteigt, hart erst erarbeiten muss?
Das ist tatsächlich was ich vorhin auch durchaus noch ansprechen wollte oder für mich schon so im Hinterkopf hatte im Vergleich zum Studium, dass das tatsächlich richtig toll ist, dass die in einer Klasse sind, wo ganz viele Personen in ganz unterschiedlichen Betrieben sind und dass wirklich ein großes Netzwerk entsteht und zum Teil auch noch mit den Ehemaligen zusammen, weil wir versuchen ja auch möglichst die immer zusammenzubringen. Also immer wenn die was Größeres machen nach ihren Blöcken und das vorstellen, dann laden wir die Betriebe ein. Beim Abschlussprojekt laden wir die Ehemaligen ein und da kommen auch immer welche. Die kommen natürlich nicht alle, aber es kommen immer mal welche. Und auch in den Betrieben hat man dann ja schon fertige FAMs sitzen. Und dann kommen die Neuen hinterher. Und andererseits ist es aber auch so, könnte ich mir vorstellen, dass es auch für die Betriebe ganz interessant ist, weil man hat ja auch diese Veranstaltung, geht als Betrieb dorthin und sieht die anderen Ausbilder, die ja auch Geschäftsführer und alles Mögliche sind, interessante Positionen haben. Und ich denke, für die ist das auch eine Bereicherung, in diesem Netzwerk mit zu sein und über Themen zu sprechen. Ja. Also da entsteht doch einiges auch kommunikativ, was für einen beruflich auch sicherlich von Nutzen sein kann.
Und Sie haben jetzt sicher schon einige Absolventen auch noch im Nachhinein irgendwie betreut oder mit denen den Kontakt gehalten. Gibt es da so typische Karrierewege oder vielleicht sogar besondere Karrieren, die irgendwie herausstechen, wo man sagt, so, das hätte man vielleicht am Anfang nicht gedacht, dass das dann irgendwie danach möglich ist mit der Ausbildung oder dass das der Weg sein kann, der mit der Karriere möglich geworden ist? Haben Sie da Beispiele vielleicht dafür oder irgendwelche Geschichten, die Ihnen besonders in Erinnerung geblieben sind?
Also es gibt durchaus Schüler, die sich selbstständig gemacht haben. Mhm. Es gibt auch Schüler, die erst in ihrem Institut geblieben sind und dann in die betriebliche Forschung übergewechselt sind und dort auch richtig tolle Positionen haben. Mhm. Also jetzt bei AIDA ist einer gelandet, der ist aber inzwischen auch schon wieder in einer anderen Firma. Es gibt aber auch viele, die ganz als klassische Marktforscher tätig sind in den Instituten und dort Projektleiter sind. Also auch gar nicht unbedingt Assistenzarbeit, sondern richtige Projektleiter. Von daher, die Möglichkeiten sind groß. Also es hängt natürlich dann auch an ihnen selbst, was sie daraus machen und wie fähig sie dann auch tatsächlich sind danach.
Ja. Aber es geht viel offen. Ja, die Erfahrung habe ich auch gemacht. Das war in dem Institut, wo ich mal gearbeitet habe, da gab es halt auch ausgebildete FAMs. Und natürlich ist es individuell unterschiedlich. Und manche haben halt den Beruf gewählt, um genau da zu sein, wo sie dann waren. Aber andere waren halt super ambitioniert. Die sind ja dann auch noch echt sehr, sehr jung und trotzdem schon mit super viel Erfahrung eigentlich geprägt durch dieses duale System. Und da gab es auch eins, zwei, die dann auch sich intern von der eigentlich vorgesehenen FAMS-Position so weit weiterentwickelt haben, dass die eigentlich nachher da gab es dann keinen Unterschied mehr. Da wusste man jetzt nicht, okay, der hat jetzt, weiß ich nicht, einen Bachelor oder einen Master und der hat in Anführungsstrichen, sage ich jetzt bewusst, in Anführungsstrichen nur die FAMS-Ausbildung. Das war dann im täglichen Projektgeschäft, war das überhaupt nicht zu erkennen. Ne? Und auch unwichtig für alle, die beteiligt haben, sowohl für die Kunden als dann auch für die Kollegen. Ne? Also ich glaube auch, dass das ein guter Einstieg ist. Und dann muss man halt echt sehen, wenn man das will, ne, heißt es nicht, dass nur wenn man FAMS ist, dass man dann für sein ganzes Leben lang Assistent ist, ne, oder der Charts macht oder so. Das kann ich nur bestätigen, was Sie sagen. Ne?
Und dennoch gibt es natürlich auch einige, die relativ schnell auch sagen, ich möchte da noch was aufdocken, indem man doch noch was Spezielles studiert, was vielleicht auch in Richtung IT oder Psychologie geht. Viele von denen bleiben aber durchaus auch in ihren Instituten und halten auch immer den Kontakt oder jobben dann noch in ihren Instituten oder kommen eben wieder zurück.
Wie stehen die Möglichkeiten, sich mit dem FAMS außerhalb der Marktforschungsbranche zu bewerben? Ist es in anderen Betrieben als Ausbildung bekannt? Weiß man, was man da erwarten kann, wenn man einen ausgebildeten FAMS einstellt? Oder ist man da sehr auf die Branche festgelegt?
Sie meinen jetzt einfach so generell ins Marketing von irgendeinem großen Konzern oder so?
Ja, beispielsweise.
Hui, das weiß ich tatsächlich nicht. Da könnte ich mir vorstellen, dass man den Beruf eher nicht kennt. Es sei denn, jemand hat schon ganz doll mit FAMSen zu tun gehabt und wusste das im Rahmen von Studien. Aber ich vermute, dass man das nicht so weiß.
Ja, also ins Blaue reingesprochen, wir haben vorhin ein bisschen darüber geredet, über den Werbeblock, den man vielleicht machen muss bei den Instituten, bei den Studienabbrechern, bei den Menschen, die sich für die Ausbildung vielleicht interessieren könnten. Aber vielleicht muss man ja auch den Werbeblock rühren bei den Instituten oder bei den Unternehmen außerhalb der Branche, weil das ja auch die Attraktivität so einer Ausbildung erhöht, wenn man weiß, man...
In jedem Fall. Ja. In jedem Fall. Ja, was ich doch vergessen habe, dass wir sogar auch eine Zusatzqualifikation haben bei uns an der Schule zum Digital Analytics. Und das machen auch ein paar FAMS-Azubis. Also die Möglichkeit haben, die FAMSe auch in diese Zusatzqualifikation zu gehen. Ist auch nochmal interessant tatsächlich.
Mhm. Ja. Und was beinhaltet das dann im Zusatz Digital Analytics?
Na, das läuft dann parallel zur Schule auch noch, ist drei Jahre, es läuft als ein Tick länger als die FAMS-Ausbildung, aber sie haben dann eben dieses Zertifikat noch und können sich dann tatsächlich auch noch breiter aufstellen mit der Qualifikation.
Weil das macht ja auch hochgradig Sinn, dann Dann auch so hinsichtlich Mediaagentur, also fällt mir jetzt spontan ein, oder hinsichtlich Werbeagentur, vielleicht auch hinsichtlich ein bisschen Data Science oder so. Das ist ja eher komplexer geworden über die letzten Jahrzehnte, das Berufsbild, sagen wir mal so. Ne?
Ja, aber tatsächlich ist das, was Sie eben meinten, über die Branche hinaus, das wäre schon ganz spannend, wenn da auch ein paar mehr die FAMs kennen würden, weil sie sicherlich auch breiter einsetzbar sind mit ihrem Wissen, weil sie ja auch Marketing-Know-how mitbringen und ja.
Ja. Also ich glaube jetzt gerade bei der Werbung außerhalb der Branche hat man natürlich so ein bisschen das Problem, wer fühlt sich dafür verantwortlich, ne? Also wer profitiert davon, dass man es attraktiv macht? Das ist vielleicht so eine offene Frage irgendwie.
Das in die gleiche Richtung habe ich auch gerade gedacht, als ich sagte, okay, wer kümmert sich denn darum, dass vielleicht die Studienabbrecher, die ein Faible für, ich sage jetzt mal, weiß ich nicht, ganz prototypisch vielleicht Geisteswissenschaften oder so, Psychologie, die halt irgendwie, was Sie auch sagen, Frau Schreier, die Neugier haben, Menschen verstehen, Sachen entwickeln, die für Menschen da sind. Wer kümmert sich darum? Ne? Ich glaube, der Aufruf geht ganz klar vielleicht auch wirklich an die Verbände und zu sagen, da muss mal was gemacht werden. Ich kann mich erinnern, vor Jahren, dann gab es mal so eine Seite, so eine FAMS-Seite, die wurde betreut, also im Internet, ne? Die wurde irgendwie betreut und das war so eine Anlaufstelle, aber ich glaube, die gibt es gar nicht mehr. Ne? Das war, glaube ich, auch so ein Projekt. Aber wer das gemacht hat, weiß ich auch nicht. Also muss ja einer von den Verbänden gewesen sein, glaube ich. Go FAMS.
Ja, was jetzt tatsächlich eine tolle Aktion war, das ist die Auszeichnung dieses Best of FAMS, dieses Preises. Und der konnte jetzt ja leider, der sollte ja auf dem Kongress, sollte der ja verliehen werden, dann der Preis. Und das hat jetzt alles per Videokonferenz stattgefunden. Aber es wäre natürlich nochmal schön gewesen, wenn das richtig auf dem Kongress stattgefunden hätte. Aber letztendlich denke ich mir, ist die Idee dahinter ja schon, dass man die FAMS einfach auch in der Branche nochmal mehr wahrnimmt und sieht, was das für Menschen sind und was das auch für eine Bereicherung ist in der Branche. Mal sehen, im nächsten Jahr wird das ja dann hoffentlich real alles stattfinden können. Aber das ist auf jeden Fall eine tolle Idee, finde ich.
Ja, auf jeden Fall. Also die Visibility, die da der Ausbildungsberuf kriegt, auch innerhalb der Branche zumindest, das fand ich auch echt sehr positiv, dass das möglich ist. Weil letztendlich ist die Sichtbarkeit relativ gering. Ne? Und dann könnte man schon mal überlegen, ob man da nochmal dem Ganzen ein bisschen Anschub gibt. Vielleicht ein bisschen warten, aber mit Corona. Aber klar, ich finde, das ist wichtig.
So, vielleicht so zum Ende nochmal diese Episode würde mich interessieren, so wo geht eigentlich so die Reise hin? Gibt es irgendwelche Themen, die unbedingt in die Ausbildung mit aufgenommen werden sollten, weil sie jetzt, das Methodenspektrum ändert sich ja ständig, auch die Inhalte und die Fragestellungen der Forschung. Welche Themen müssen einfach auf die Agenda gesetzt werden und wie muss sich vielleicht die Ausbildung auch insgesamt verändern, damit sie zeitgemäß bleibt?
Ja, interessante Frage, weil die Branche ist ja auch ziemlich im Umbruch, hat man so das Gefühl. Das ist ja schon die letzten 2-3 Jahre, vielleicht sogar schon länger Thema. Wo geht die Branche eigentlich hin? Als Schule würde ich sagen, müssen die Schüler, ich meine, man sieht es ja jetzt auch an Corona, also von wie viel Statistiken bekommt man etwas zu hören? Überall, wo man hinguckt, in der Zeitung, in den Medien, sind Befragungsergebnisse, die veröffentlicht werden. Und das sind ja eigentlich alles klassische Markt- und Sozialforschungsthemen. Und das ist auch das klassische Instrumentarium, was da verwendet wird. Von daher glaube ich erstmal, dass wir als Schule dieses ganz Klassische in jedem Fall abdecken müssen, weil das auch für die, die erstmal in diese Thematik, in die Branche reinkommen, ja unglaublich wichtig zu wissen ist, was heißt das eigentlich, etwas repräsentativ abzubilden, wie läuft das, wie kann man das machen. Und dann, wenn man dieses Wissen hat, kann man auch in andere Bereiche eintauchen, finde ich. Nichtsdestotrotz sind wir als Schule absolut gefordert, das alles nochmal digitaler abzubilden, nochmal mehr digitaler abzubilden und auch gerade im Bereich Projektmanagement Tools zu nutzen, die Praxis auch nutzt, sodass wir kollaborativ arbeiten können, agil arbeiten können. Die Schüler auch wissen, was heißt das überhaupt, agil zu arbeiten? Was sind da die Vor- oder Nachteile? und zu schauen, gut, was gibt es jetzt so für Instrumentarien, die man vielleicht noch viel leichter nutzen kann, die viel leichter Dinge auch schon mal berechnen. So, das sehe ich bei uns an der Schule, dass das jetzt sensationell anders sein wird in 5 bis 10 Jahren. Kann ich mir jetzt schwer vorstellen, weil ich denke, dass diese Basics einfach enorm wichtig sind, um alles andere auch richtig einordnen zu können. Und auch mal die Erfahrung zu machen, was heißt das eigentlich, face-to-face zu befragen. Also wir möchten das gerne, dass unsere Schüler auch mal face-to-face-Befragung machen, weil sie lernen dadurch unglaublich viel für Fragebogenentwicklung, für Einschätzung von Befragungssituationen, um Daten einschätzen zu können. Und deshalb, diese Basics sind einfach auch wichtig.
Ja, also das kann ich eigentlich auch nur aus der eigenen Erfahrung bestätigen. Ich habe auch während dem Studium angefangen, als Interviewer zu arbeiten. Zumindest habe ich einige Interviews durchführen dürfen. Und das ist wirklich sehr, sehr bereichernd, wenn man wirklich ganz grundlegend mit den grundlegenden Sachen anfängt. Und dann vor dieser Folie erscheinen dann auch die neuen Methoden ganz anders und ja, also es ist auf alle Fälle wichtig. Ich glaube, da stimme ich Ihnen zu, also dass man da gar nicht die Grundlagen opfern sollte dafür, dass man irgendwelche neuen, verrückten, methodischen Sachen irgendwie bespricht. Die Grundlagen sind, glaube ich, schon das Entscheidende und Ausschlaggebende.
Absolut, finde ich auch. Also auch zumindest, wenn es darum geht, irgendwie Bewertung, ne? Also wie bewerte ich was? Sie haben es angesprochen, Frau Schreier, wie viele Umfragen werden veröffentlicht? Jetzt ohne den Diskurs zu kommentieren, aber was ist Repräsentativität, wie geht das, welche Methoden gibt es, ja, um dann tatsächlich auch wirklich dann irgendwie beraten zu können und zu sagen, ja, okay, das sieht so aus, das sieht so aus, ohne dass man jetzt wirklich in jede neue Methode ausbildungsseitig ganz tief einsteigt, weil das kann man ja auch nicht. Sie hatten ja die 5 Blöcke auch beschrieben, ne? Und auch diese Praxisarbeit, die da angeboten wird und auch mit den Projekten und der Abschlussstudie, das ist, glaube ich, echt das, was dann auch eher gebraucht wird.
Wo wir uns, glaube ich, wirklich enorm entwickeln und da hat jetzt Corona auch noch so richtig reingewirkt, das ist tatsächlich diese Zusammenarbeit miteinander, digital und dann das Projektmanagement, dass man sich das mal genau anguckt, wie kann man aus der Ferne trotzdem gemeinsam arbeiten und das ist schon sehr spannend, jetzt da auch die Vorteile rauszuziehen und das hat nochmal einen enormen Schub gegeben, würde ich sagen.
Ja, ich denke, ja, haben wir jetzt schon wieder, die Zeit ist schon wieder sehr schnell vergangen. Schon mal an dieser Stelle vielen Dank, Frau Schreier. Ich glaube, was klar geworden ist, für mich zumindest, ist, ja, wie wichtig eigentlich dieser Ausbildungsberuf ist für uns als Branche und auch um irgendwie den Nachwuchs zu fördern und auch den Nachwuchs ein bisschen zu fordern. Und ich glaube, der Aufruf geht dann tatsächlich auch nochmal an die Institute, an die betrieblichen Marktforscher, aber auch an verwandte Institutionen, seien es jetzt die Landesämter oder eben auch darüber hinaus. Ne? Ich meine, klar, die Situation ist für alle nicht einfach, für manche einfacher als andere, aber letztendlich glaube ich schon, dass das einen wichtigen Beitrag leistet. Und ja, das war mir eigentlich auch gar nicht so klar, weil man liest dann immer FAMS und denkt so, ja, okay, das ist die Ausbildung, auch wenn man mal mit welchen zusammengearbeitet hat, in welchen Rollen auch immer, super wichtig. Was ist dein Takeaway, Flo?
Ja, ich kann es eigentlich auch nur sagen, also ich, dadurch, dass wir ja selbst ausgebildet haben in der Vergangenheit kenne ich die Ausbildung so ein bisschen. Ich bin auch ein großer Fan von der Ausbildung. Ich echt immer finde, dass die Leute in der Ausbildung so unglaublich viel spannende Sachen vermittelt bekommen. Aber ich glaube, wir müssen das noch viel aktiver fördern und auch irgendwie publik machen, wie toll das eigentlich ist und uns auch dahinter stellen und nicht irgendwie zulassen, dass das jetzt so ein Imageproblem bekommt oder irgendwie in Vergessenheit gerät. Also ich glaube, man muss sich dafür aktiv stark machen für diese Ausbildung. Und das ist, glaube ich, sehr deutlich geworden jetzt in dem Gespräch. Ja, auch vielen Dank von meiner Seite. Es war ein sehr, sehr spannendes Gespräch. Es hat viele Aspekte auch nochmal irgendwie deutlich gemacht, die ich noch gar nicht so gesehen habe.
Vielen Dank auch von meiner Seite. Ich fand das richtig klasse, auch dass Sie da jetzt so fun-mäßig unterwegs sind. Und ich kann auch nur sagen, bildet alle schön aus und ja, es sind tolle Leute, die danach wachsen.
Ja, super. Also dann vielen Dank nochmal, Frau Schreier, für die Bereitschaft und für die ausführliche Auskunftsbereitschaft. Und noch einen schönen Tag für Sie. Vielen Dank.
Danke gleichfalls. Danke. Tschüss.